Der Predigttext für diesen Gottesdienst steht im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Er handelt von einem Besuch Jesu mit seinen Eltern in Jerusalem und führt tief hinein in die Fragen, was es mit der Heimatsuche des Menschen und Gottes selbst auf sich hat. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.
Wo gehört der Junge nun eigentlich hin? Wo ist er zu Hause? Wo ist der Ort seiner Heimat? Die Kindheitsgeschichten im Lukas-Evangelium, zu denen unser Predigttext gehört, gehen auf den ersten Blick jedenfalls keine eindeutige Antwort. Seine Mutter, das ist gewiss, stammt aus Nazareth. Von dort aus ziehen sie und ihr Verlobter nach Bethlehem, um an einer Volksbefragung teilzunehmen. Und dort wird der Junge geboren. Dass diese Stadt Bethlehem nicht sein Zuhause ist, wird deutlich, wenn wir an den Ort denken, an dem er geboren wurde. Sie musste im Stall draußen diese Geburt auf dem Felde stattfinden, nicht in der Stadt, weil in der Herberge kein Platz war. Von Bethlehem ging es dann eine Woche später nach Jerusalem, wo die frommen Rituale des jüdischen Gesetzes befolgt wurden, die beide, Mutter und Sohn, unter Gottes Segen stellen. Von Jerusalem aus kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Alle Jahre wieder und auch 12 Jahre nach der Geburt machten sie sich wieder auf nach Jerusalem zu der Wallfahrt. Aus dem Matthäusevangelium erfahren wir von einer Flucht, die die Familie von Bethlehem nach Ägypten führte. Wie bei einer Flucht üblich, geschah sie keineswegs freiwillig, vielmehr widerfuhr dem Jungen mit seinen Eltern das Schicksal, fern der Heimat als Flüchtling, nicht zu Hause zu sein. Der Junge, er ist viel unterwegs in jungen Jahren. Wo ist der Junge nun eigentlich zu Hause und wo seine Heimat? Schon jetzt müssen wir festhalten, dass diese Frage durch bloße Ortsangaben so eindeutig nicht zu beantworten ist. Auch der Hinweis auf die Familie, in orientalischen Ländern der stabilste Ort der Beheimatung, hilft nicht viel weiter. Fest steht, dass Maria seine Mutter ist, deren Verlobter, Josef mit Namen, ist jedoch nicht der Vater des Jungen. Wenn mit der Frage nach der Heimat die nach Herkunft gemeint ist, verweisen uns drei der vier Evangelien auf die Vorfahren des Jungen. Markus und Matthäus listen einen Stammbaum auf, der von Josef über David bis zu Abraham zurückgeführt wird. Lukas hingegen verfolgt den Stammbaum von Josef über Abraham zurück bis zu Adam, von dem es lapidar heißt, er stamme von Gott. Da Josef allerdings nicht der Vater des Jungen ist, helfen uns diese Stammbäume als biografische Herkunftsvergewisserung gelesen auch nicht viel weiter. Aus seinen späteren Jahren ist überliefert, dass dem zu einem Wanderprediger herangewachsenen Jungen an seiner biologischen Familie rein gar nichts lag, weil für ihn gänzlich andere Bindungen wichtig sind. Dass dieser Wanderprediger an keinem Ort seine Heimat fand, dass er also, mit anderen Worten, ein Obdachloser war, schien ihn wiederum selber nicht groß zu kümmern. Er habe, so seine Antwort, keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen könne. Auf eine ganz andere Spur hingegen, was die Herkunft des Jungen betrifft, stoßen wir im Johannesevangelium. Es hält sich erst gar nicht mit Ortsangaben, Generationenketten und Herbergsuchen auf. Vom Wort Gottes heißt es, es sei, gemeint ist der Junge, Fleisch geworden und habe unter uns, wie es wörtlich im griechischen Text heißt, gezeltet. Wer in einem Zelt wohnt, der bindet sein Zuhause nicht an bestimmte Orte. Wo schon ist die Heimat eines Nomaden? Von dem Jungen, dem fleischgewordenen Wort Gottes, heißt es, es sei in der Welt fremd und verkannt gewesen. Der Junge, Gottes Wort, fühlte sich dennoch hingezogen an diesen Ort der Finsternis. Offenbar fühlte er sich heimisch, wo es unbehaglich und kalt ist. Nun ja, Heizungs- und Stromausfall als selbstgewählter Normalzustand sozusagen. Halten wir an dieser Stelle kurz inne, weil wir uns nun doch darüber wundern müssten, wie wir in unseren Breitengraden eigentlich Weihnachten feiern. Für uns ist es im Grunde ein Fest der Familie, das begangen wird mit einer Vielzahl von nostalgischen, traditionellen Gebräuchen. Für die meisten von uns spielen romantische Erinnerungen an unsere Kindheit eine Rolle, die auch heute noch unsere Sehnsucht nach Geborgenheit und Beheimatung wecken. In nicht wenigen Familien wird dieses Fest im verklärten Licht der heiligen Familie aus Bethlehem begangen, einstweilige Rückkehr ins Elternhaus nebst, mehr oder weniger freiwillig, Rückfälle in frühere Rollenmuster mit inbegriffen. Weihnachten ist mit anderen Worten eine ganz und gar bürgerliche Angelegenheit, die in vielschichtiger Weise Zeiten und Orte der Heimat verbürgen soll. Und selbst wenn wir der heilen Welt längst entwachsen sind und uns unter Schmerzen oder Zorn gar aus der Überhöhung, will sagen Überforderung der heiligen Familie längst befreit haben, nistet sich nun doch ein Wort des Philosophen Ernst Bloch in unser Gemüt. Es geht um etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Mit Tränen in den Augen und mit Kloß im Hals jedenfalls singen noch die hartleibigsten Agnostiker, dass für diesen holden Knaben im lockigen Haar die Glocken süßer nicht klingen. Und wenn auch dann noch, o Wunder der Natur, der O Tannenbaum Blätter trägt, die nicht nur zur Sommers-, sondern auch zur Winterszeit grünen, ja, wenn obendrein noch Schneeflöckchen, weiße Röckchen vom Himmel rieseln, ja, dann verwandelt sich die stille Nacht in die heilige Nacht, in der die Welt heile ist. Die alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, sie mögen doch bitte an Weihnachten zurückkehren. Es gehört halt zur Tradition. Es gehört zur Tradition, über Weihnachten nach Hause zu fahren, auch wenn wir wissen, dass es sich dabei, wenn es gut geht, um nicht mehr als die Wiederinszenierung einer eigentlich verloren gegangenen Realität handelt. Weihnachten als Ausnahmezustand der Regression? Eigentlich könnte uns doch ein Blick in die Krippe daran erinnern, dass die Frage nach der Heimat christlich so einfach gar nicht zu beantworten wäre. Wir sehnen uns alle Jahre wieder an Weihnachten nach einer Heimat. Draußen ist es finster, ist es nass und kalt, da fliegen die Fetzen, weil Bomben und Raketen einschlagen, die die Heimat von Menschen zerstören, die nun obdachlos geworden auf der Flucht sind, die in der Fremde weilen und nicht wissen, wo sie ihr müdes Haupt betten können, die sich verloren fühlen und einsam. Kein Ort, nirgends. Und an Stranden landen sie in fremden Ländern, die natürlich die Heimat anderer sind. Dort sind sie, hierzulande noch von einer Minderheit, deren Zahl jedoch bedrohlich anwächst, allenfalls geduldet. Keinesfalls willkommen. Man will sie nicht haben an dem Ort, die sie ihre Heimat nennen und die sie ausgrenzend gleichsetzen mit ihrer Nation, ihrer Kultur, ihrer Religion, mit ihrem Volk. Die Parole Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, ist immer mal wieder auf AfD-Veranstaltungen zu hören. Hier in der Strophenabfolge mit Sprüchen wie unser Land, unsere Heimat. In ihren diesjährigen Weihnachtsgrüßen, in denen der Segen Gottes auch Erwähnung findet, hob die AfD hervor, dass diese Feiertage ein wesentlicher Teil der deutschen Identität seien. Was wird dieser Junge von dem schon die Rede war. Was wird dieser Junge hier denken, dieser im Stall geborene Fremdling, der von Christinnen und Christen als das Wort Gottes geglaubt wird, das Licht, das der Finsternis dieser Welt eine Heimstätte bieten möchte. Es gibt auf dieser Erde ein Land, das vor seiner Küste einst eine Freiheitsstatue errichtete, um der Welt kundzutun, ein Zufluchtsort für Vertriebene und Flüchtlinge zu sein. Diese Statue kennt eine Inschrift: Gebt mir die Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren. Dieses Land wurde groß und über alle Maßen reich in dem Glauben, als Stadt auf dem Hügel ein von Gott auserwähltes Land zu sein, und zwar von dem Gott, der es mit jenem Jungen hat, von dem schon die Rede war. Dieses Land hat inzwischen ein Heimatschutzministerium, dessen Behörden, teils mit brutaler Gewalt und in der Regel unter Missachtung von Recht und Gesetz, Fremde und Flüchtlinge außer Landes setzen. Dieses Land hat derzeit einen Präsidenten, der über Migranten gesagt hat, das sind keine Menschen, das sind Tiere, deren schlechte Gene das Blut unseres Landes vergiften. Dieses Land hat einen Vizepräsidenten, der von sich sagt, er sei vom christlichen Evangelium bewegt. Er, dieser Katholik, er rechtfertigt die Ausmerzung des Fremden in seinem Land damit, dass, um endlich auch Ross und Reiter zu nennen, die Vereinigten Staaten ein christlicher Staat weißer Amerikaner seien. Dieser Vizepräsident gewährte vor einigen Wochen übrigens einen Einblick in seine Residenz, die über und über weihnachtlich geschmückt war, wie dies alle Jahre wieder halt so üblich ist, im Gedenken an jenen Jungen, von dem schon die Rede war. Aber was sagt denn nun dieser Junge selbst zu der Frage, wo sein Zuhause, seine Heimat ist? Nun, die Antwort legt das Lukasevangelium im heutigen Predigttext diesem Jungen in den Mund. Er ist, mal wieder fern von seinem Wohnort, mit seinen Eltern unterwegs. Auf dem Rückweg von der Jerusalem-Wallfahrt vermissen die Eltern ihn, eilen zurück und finden ihn nach längerer Suche im Tempel, wo der Junge als kluger und wissbegieriger Zuhörer den Gelehrten lauschte. Die besorgten Eltern platzen in das Gespräch hinein und stellen ihn recht energisch zur Rede. Der Junge jedoch reagiert im gelassenen Ton frommer Unschuld auf die Frage, warum er ihnen die schmerzhafte Suche überhaupt angetan habe, mit einer Gegenfrage. Eltern mögen sowas. Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören? Eigentlich hätten sie doch, soll das heißen, eigentlich hätte ihnen doch klar sein müssen, wo sie ihn hätten suchen sollen, nämlich dort, wo er hingehört. Da ist die Heimat, wo der Junge sein muss, wie es im Lukasevangelium ausdrücklich heißt. Nazareth jedenfalls ist es nicht. Wo aber gehört er hin? Wo also ist sein eigentliches Zuhause? Die Antwort, die der Junge gibt, lautet: Ich muss, und jetzt wörtlich übersetzt, in dem sein, was meines Vaters ist. Die geläufigen Auslegungen dieses Verses denken dabei übrigens meist an den Tempel als einen festen Ort, wo sich der Junge ja auch befindet. Im Text aber heißt es, dass dieser Junge bei denjenigen sein müsse, die meines Vaters sind, will heißen, die zum Vater gehören. Gemeint sind also keineswegs Städte oder Bauwerke, feste, fixe Orte, sondern es sind diejenigen Menschen, unter denen sich der Junge gerade aufhält. Das sind konkret in dieser Szene die Pharisäer, die Schriftgelehrten, im Grunde aber alle, die sich zu Gott, dem Vater, bekennen, das heißt, die das Wort Gottes hören und es tun. Zwar ist der Tempel die Szene der Handlung, aber keineswegs der Ort, an dem der Junge zu Hause ist. Heimat ist für ihn, recht verstanden, gar kein fester Ort, sondern es sind die Menschen, mit denen er Gemeinschaft hat und der allen eines gemeinsam ist. Sie hören auf das Wort Gottes und sie tun es. Es sind also diejenigen, die sich vom christlichen Evangelium wahrhaft bewegen lassen. Auch wenn wir fern von zu Hause sein wollen oder auch sein müssen, soll damit gesagt sein, wir finden dennoch dort Heimat, wo Menschen das Wort Gottes hören und sich davon in ihrem Leben bewegen lassen. Ein solches Hören und Tun schafft neue soziale Beziehungen, die uns Heimat schenken und an die Stelle des biologischen, ethnischen oder kulturellen Zuhauses treten. Wer also gehört dazu, zu dieser Heimat? Schon klar, dass wir die Antwort nicht denjenigen überlassen dürfen, die aus Weihnachten ein Bollwerk identärer Abschottung machen wollen. Wer aber gehört nun eigentlich dazu, wenn es um Heimstätten des Menschlichen und Christlichen geht? Hierfür liefert das Hören und Tun des Menschen das Wort Gottes das entscheidende Kriterium. Was heißt das? Im Matthäusevangelium spricht der längst erwachsen und weise gewordene Junge recht konkret und deutlich Tacheles, indem er sein eigenes Schicksal als Beispiel heranzieht, das ja schon in der Krippe seinen Lauf nahm. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wer aber das Wort Gottes hört und tut, der darf getrost und getröstet mit Gefühl und Gemüt weihnachtlich gestimmt sein und, wie Ochs und Eselein, vor der Krippe stehen und dabei still vor sich hindenken: Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Amen.